In Johannes 7, Vers 37 sagt der Herr Jesus: Wen dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Über diese Verse haben wir uns am Dienstag in Marquardtstein im Hauskreis Gedanken gemacht. Und sie haben mich erinnert an das, Klaus, was du uns weitergegeben hast. Brunnengraben. Bei dem Herrn Jesus finden wir Wasser ewigen Lebens. Hier können wir unseren Durst stillen. Hier kann man graben und schöpfen. Und wenn man das praktiziert, dann passiert sowas, wie dem Klaus passiert ist. Dann fließen Ströme lebendigen Wassers und man hat etwas weiterzugeben. Man hat etwas nicht nur, um den eigenen Durst zu stillen, sondern es sind Dinge, die das eigene Herz reich machen, wie Isaak reich geworden ist. Und man kann es weitergeben. Danke dir für deine Gedanken. Wir wollen heute Morgen die Bibel miteinander aufschlagen. Und fortlaufend lesen wir im 2. Korintherbrief. Wir sind in Kapitel 8 angekommen und der Text der heutigen Predigt steht in Vers 1 bis 15. 2. Korinther 8, Vers 1 bis 15. Wenn wir den Text lesen, wirst du wahrscheinlich den Kopf schütteln und sagen, so ein Text für eine Predigt und das auch noch an so einem schönen Tag, wo wir uns rückerinnern wollen an das tolle Winterlager, das ist irgendwie sehr unpassend. Als Isaak in der Wüste gegraben hat, hat er sicher auch auf manchem trockenen Acker graben müssen. Und man hat gedacht, völlig unpassend, hier findet man kein Wasser. Da, wo es grün ist, da wird Wasser drunter sein. Aber ihr werdet feststellen, dass auch in diesem Text Gott redet und dass sehr viel Wasser geistlich gesehen in diesem Text steckt, Dinge, die unser Leben reich machen können. Wir möchten heute Morgen im übertragenen Sinne alle die Schippe in die Hand nehmen und feste losgraben, tief graben, damit wir entdecken, welche Schätze verborgen sind in Gottes Wort. Ich lese 2. Korinther 8, Abvers 1. Wir wollen euch aber, ihr Brüder, von der Gnade Gottes berichten, die den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. In einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. Denn nach ihrem Vermögen, ja, ich bezeuge es, über ihr Vermögen hinaus waren sie bereitwillig. Und sie baten uns mit vielem Zureden, dass wir die Liebesgabe und ihre Gemeinschaft am Dienst für die Heiligen annehmen sollten. Und sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, sondern sich selbst gaben sie hin, zuerst dem Herrn, dann uns durch den Willen Gottes, so dass wir Titus zuredeten, dieses Liebeswerk, wie er es angefangen hatte, auch nun bei euch zu vollenden. Aber wie ihr in allem reich seid, im Glauben, im Wort, in der Erkenntnis und in allem Eifer, sowie in der Liebe, die ihr zu uns habt, so möge auch dieses Liebeswerk bei euch reichlich ausfallen. Ich sage das nicht als Gebot, sondern um durch den Eifer anderer auch die Echtheit eurer Liebe zu erproben. Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Und ich gebe hierin einen Rat. Es ist gut für euch, weil ihr nicht nur das Tun, sondern auch das Wollen seit vorigem Jahr angefangen habt, dass ihr jetzt auch das Tun vollbringt, damit die Bereitschaft des Willens auch das Vollbringen entspricht aus dem, was ihr habt. Denn wo die Bereitwilligkeit vorhanden ist, da ist einer wohlgefällig entsprechend dem, was er hat, nicht entsprechend dem, was er nicht hat. Nicht damit andere Erleichterung haben, ihr aber Bedrängnis, sondern des Ausgleichs wegen. In der jetzigen Zeit soll euer Überfluss ihrem Mangel abhelfen, damit auch ihr Überfluss eurem Mangel abhilft, sodass ein Ausgleich stattfindet. Wie geschrieben steht, wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel. Wir wollen noch einmal aufstehen zum Gebet. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, das du uns gegeben hast. Es enthält deine Gedanken, deine Weisungen für unser Leben. Wir möchten uns jetzt in aller Ehrfurcht daran machen, zu erkennen, welche Gedanken du für uns hast. Und wir möchten dich bitten, dass sie in unser Herzen fallen auf vorbereiteten Boden, damit sie Frucht bringen zu deiner Ehre. Rede du selbst zu uns, mach unsere Herzen weit offen, damit du verherrlicht werden kannst. Amen. Wir wollen nur ihr Bestes. So beginnen viele Werbeversprechen. Wenn man den Satz weiterdenken würde, müsste es lauten: Wir wollen nur ihr Geld. Wir wollen nur ihr Bestes. Wir wollen nur ihr Geld. Diese Wahrheit begegnet uns jeden Tag. Du drehst morgens das Radio auf, du schlägst die Zeitung auf, die Briefpost nimmst du in Empfang und überall nimmt man von dir. Überall will man nur dein Bestes, überall nur dein Geld. Beim Einkauf, an der Tankstelle, im Supermarkt, in den Nachrichten, die steigenden Defizite, überall wird Ausgleich verlangt. Steigende Preise, steigende Steuern, steigende Defizite, steigende Kosten für einen Flughafen, der nicht funktioniert. Alles muss finanziert werden. Überall geht der Griff in unser Portemonnaie. Und dann gehst du gut gelaunt sonntags morgens in den Gottesdienst und dann steht so ein rothaariger Schnösel auf der Kanzel und liest einen Text und sagt: Es geht um dein Geld. Du hast jetzt noch einmal die Gelegenheit aufzustehen und zu gehen. Aber ich kann dich beruhigen. Es ist nicht so, wie es scheint. Vielleicht schaltest du jetzt einfach ab, gehst auf Selbstverteidigung, machst die Ohren zu, das Herz zu und sagst: Ich weiß eh schon, was jetzt in der Predigt kommt. Jetzt gleich legt er los. Liebe Geschwister, wie ihr wisst, sind wir eine Freikirche, in die man nicht hineingeboren wird, sondern in die man freiwillig geht. Diese Freikirche finanziert sich nicht aus Kirchensteuern, sondern aus freiwilligen Spenden. Doch die Teuerung und der allgemeine Spendenrückgang machen bei uns auch nicht Halt. Und wenn wir weiter den Gottesdienst und diesen christlichen Service genießen wollen, wie Predigten, Bibelstunden, Kinderbetreuung, Seelsorge, Krankenhausbesuche, Frauenfrühstück, Jugendstunden, Winterfreizeiten, dann brauchen wir Geld. Und so prüfe sich jeder selber seine finanziellen Möglichkeiten und spende, was er kann. Schließlich vergilt es Gott hundertfältig und vergesst nicht, Opfer müssen wehtun. Darüber hinaus hat Gott fröhliche Geber gern. Ja, deine Gedanken enthalten schon einige biblische Wahrheiten, aber in ihrer Gesamtheit gehen sie doch an unserem Text heute Morgen weit vorbei. Es lohnt sich, diesen Text einmal Vers für Vers durchzugehen. Er enthält ganz viele Schönheiten, Schätze, Reichtum, Wahrheiten, Ermunterungen, die für uns wichtig sind. Dieser Text gibt viel mehr, als er von dir nehmen möchte. Und es lohnt sich, dem Heiligen Geist Raum zu geben und diese Schönheiten herauszuarbeiten. Bevor wir das gemeinsam tun, möchte ich dich noch beruhigen. Der Hauptgedanke heute Morgen wird sein: Geben ist keine Pflicht. Geben ist kein Muss. Geben ist ein Vorrecht, eine Gnade, welches man gewährt bekommt. Also, du kannst die Hand vom Portemonnaie weggehen. Es geht darum, dass Gott dich beschenken will. Paulus beginnt den Text über dieses heikle Kapitel Geld mit einer Ausführung über wohlgefälliges Geben in einer Gemeinde oder in verschiedenen Gemeinden in Mazedonien, in Kleinasien. Diese Gemeinden waren ihm aufgefallen auf seinen Missionsreisen. Er hat dort erlebt, wie Menschen freigebig wurden, freizügig wurden. Und er hat genau hingeschaut und überlegt, woher kommt das? Das Erste, was er in Vers 1 sagt, in dem ersten Vers unseres Textes, im ersten Satz ist, dass die Gaben der Gemeinden in Mazedonien etwas mit der Gnade Gottes zu tun haben. Nicht nur die Empfänger, sondern auch die Geber der Gaben empfanden es als Gnade Gottes, etwas weitergeben zu können. Das ist Paulus aufgefallen und das hat ihn veranlasst, darüber den Geschwistern in Korinth zu berichten. Nicht, um dort riesige Summen von Spendengeldern zu akquirieren, sondern um auch den Korinthern ein wenig vom Segen des Gebens zu vermitteln. Er wollte, dass die Korinther nicht empfanden, Gott will mir was wegnehmen, sondern ich darf hier etwas geben. Es geht um einen Segen, es geht um eine Gnade. Wie kam es bei den Mazedoniern zu solch einer Freigebigkeit? Hatte Paulus sie vielleicht durch einen rührseligen Spendenaufruf dazu veranlasst? Hatten die Berichte über die Not in Jerusalem die Barmherzigkeit der Geschwister wachgerüttelt? Hatte eine günstige Konjunkturphase irgendwie ungeahnte Reserven in ihre Kassen gespült, sodass sie jetzt es als Pflicht empfanden, doch auch den Zehnten für Gott zu geben? Was ist der Grund für diese Freigebigkeit und dieses Vorbild der Gemeinden in Mazedonien? Und jetzt kommen wir schon zur Hauptsache oder zum Hauptgedanken unserer Predigt. Schaut in den Vers 2 hinein. Da heißt es, in einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude, ihre tiefe Armut, die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. Das ist doch ein sonderbarer Satz. In diesem Satz gibt es eine Kette von Kausalzusammenhängen, von Gründen, die zusammenhängen und ihren Folgen. Und wir sollten diese Kette einmal genau anschauen. Diese Kette hat mich umgehauen. Hier steht nicht, hier waren Menschen, die besonders reich waren und Gott etwas gegeben hatten, sondern es waren Menschen, die in einer Bedrängnis waren. Wir wissen nicht, was diese Bedrängnis war, in der sie gesteckt haben. Es war auf jeden Fall eine harte Prüfung. Was könnte das gewesen sein? Vielleicht Verfolgung? Denn sie waren ja eine neue Sekte, die über diese Erde ging. War es vielleicht Gemeindeschwierigkeiten? Drohte den Gemeinden auseinanderzufallen? Wir wissen es nicht. Waren es vielleicht wirtschaftliche Schwierigkeiten, allgemeine Hungersnot, Inflation, Wirtschaftskrisen? Wir wissen es alles nicht, aber irgend so etwas wird es gewesen sein. Denn die Bedrängnis hatte zwei Folgen. Zum einen, in ihrer Bewährung erfuhren sie eine tiefe Freude oder eine überfließende Freude, wie der Text sagt, und zum Zweiten eine tiefe Not. Das eine ist eine natürliche Folge und das andere eine übernatürliche. Wie meine ich das? Wenn Menschen in Not und Bedrängnis kommen und sie finden Freude, dann ist das alles andere als natürlich. Die natürliche Folge ist Not. Menschen in Verfolgung verlieren vielleicht ihren Arbeitsplatz und wissen nicht mehr, wie sie leben sollen. Sie haben nichts mehr. Und der Bibeltext sagt hier, sie hatten nicht nur Not, sondern sie hatten tiefe Not, bittere Not. Und trotzdem findet sich die Folge Freude. Wie kommt es dazu? Und interessanterweise steht diese Freude nicht hinter der Not, sondern vor der Not. Zwischen Bedrängnis und Not findet man in Gottes Wort hier, dass die Mazedonier Freude hatten. Wie kann es dazu kommen? Hast du schon mal Schwierigkeiten erlebt? Bedrängnis? Prüfungen in deinem Leben, die dich in Not gebracht haben? Was kann dann Freude schenken? Wie kann es dann zur Freude kommen? Für mich gibt es nur einen Schlüssel: Erlebnis mit Gott. Erleben, wie Gott einen raushaut, wie Klaus es heute Morgen gesagt hat. Erleben, was Gott tun kann. Erleben, wer Gott ist. Erleben, dass Gott nicht nur etwas ist, mit dem man sich am Sonntagmorgen beschäftigt, wenn man in die Kirche geht, sondern erleben, dass er ein mächtiger Heiland ist. Erleben, dass Gottes Wort wahr ist, dass es stimmt, dass der Herr Jesus gebetet hat für seine Jünger und alle die, die durch sie einmal zum Glauben kommen, dass sie bewahrt bleiben. Erleben, dass Gottes Zusagen eintreffen, dass er alle Tage bei uns ist bis zum Ende des Zeitalters. Das führt zur Freude. Und in manchen Übersetzungen kommt das Wort Bewährung in diesem Vers vor. Sie haben erlebt, es geht durch die Not. Wir werden nicht nur in Not geführt, sondern hindurch, durch unseren Gott. Ist es nicht bemerkenswert? Gott lässt sich erfahren in Bedrängnis. Und das löst bei den Mazedoniern zwangsläufig Freude aus. Und ich kann dir versprechen, das wird bei dir und mir genauso sein. Wir müssen nur das tun, was Klaus uns vorgestellt hat: Vertrauen. Das scheinen die Mazedonier getan zu haben. Denn Bedrängnis hatte zwei Folgen bei ihnen: Freude und Not. Vielleicht denkst du jetzt, wenn Not hinten rauskommt, kann ich auch auf die Freude verzichten. Ich bin davon überzeugt, die Freude hat bei den Mazedoniern überwogen. Freude und Not als Folge von Bedrängnis, als Folge von erlebter Führung in dieser Not, als erlebte Hilfe von Gott. Hier ist die Reaktionskette aber nicht zu Ende. Wie geht es weiter? Die überfließende Freude und tiefe Not fördern in Mazedonien Schätze oder Reichtum von Freigebigkeit zutage. Interessant. Menschen, die Gott erlebt haben, aber gar nicht viel im Portemonnaie haben, kriegen plötzlich ein freigebiges Herz. Ist das nicht toll? Mich hat das überwältigt. Es geht nicht darum, wie viel du im Portemonnaie, wie viel du auf dem Sparkonto hast, sondern wie viel an Erlebten von Gott in deinem Herzen ist. Nicht Geschwister im Wohlstand stellt Paulus als Vorbild für fröhliche Geber hin, sondern Menschen in Bedrängnis. Menschen, die erlebt haben, Gott hilft in der Bedrängnis. Gott ist lebendig. Gott ist ein starker Helfer. Er ist ein Bewahrer. Und ihre Armut ist nicht das Kriterium ihrer Freigebigkeit, sondern ihre überfließende Freude. Mir scheint es, als wäre ein mit Freude und Dank erfülltes Herz geradezu die wichtigste Voraussetzung für wohlgefälliges, freigebiges Geben. Das deckt sich auch mit der Feststellung von Paulus im nächsten Kapitel im Brief an die Korinther. Da heißt es, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Merke, bei den Mazedoniern war Geben nicht Vergrößerung ihrer tiefen Not oder Bedrängnis, sondern ein Resultat von überfließender Freude und somit auch nicht ärmlich, sondern reichlich, nicht gezwungen, sondern freigebig. Beim Geben war nicht ihr Vermögen oder ihre Bedürfnisse die Grenze, sondern ihre Liebe und Freude war die Grenze ihrer Freigebigkeit und die war riesig. Ihr Geben geschah aus eigenem Antrieb, nicht gezwungen oder durch eine moralische Verpflichtung. Als guter Christ muss man den Zehnten geben, was nirgendwo in Gottes Wort steht. Geben beschränkte sich bei den Mazedoniern nicht aufs Portemonnaie allein. Sie hatten verstanden, es geht um mich, um mein Herz, um meine Person. Und sie gaben, wie es in Vers 5 heißt, sich selbst. In den Klingelbeutel kannst du nur ein paar Münzen legen. Aber Gott hat nicht Münzen errettet. Gott hat nicht Münzen als seine Kinder bestimmt, sondern dich als Person. Scheinbar hatten das die Mazedonier begriffen. Und so heißt es, sie gaben sich selbst. Ihre Zeit, ihre Kraft, ihre ganze Person gaben sie Gott und dann auch seinen Dienern, Paulus und seinen Mitarbeitern. Wie wird das Gemeindeleben in Mazedonien ausgesehen haben? Wie wird es ausgesehen haben, wenn es darum ging, Mitarbeiter für Kinderstunden zu suchen, Mitarbeiter für Zeltlager, Mitarbeiter für Winterfreizeiten? Es wird nie Mangel gegeben haben. Wenn Evangelisation anstand, pro Christ in Mazedonien, da waren sofort Helfer da, weil alle wollten sich selbst zuerst geben. Das war eine Gemeinde, in der etwas geschah, in der Menschen sich rufen ließen in den Dienst für Gott. Diese Erfahrung mit diesen Gemeinden in Mazedonien waren für den Paulus so überwältigend, dass er in Vers 6 sagt, ich muss einen Mitarbeiter abstellen, der den Korinthern hilft. Diese Freude, dieses Überschwängliche, dieses Leben in der Gemeinde sollte auch in Korinth da sein. Warum gerade bei den Korinthern? Warum gerade in dieser Gemeinde, wo doch so vieles in Schieflage war? Paulus macht Bestandsaufnahme. Paulus macht das Grundbuch auf in Korinthern und sagt, was habt's denn ihr? Oh, ihr Korinther, ihr seid in allem reich. Und er fängt an aufzuzählen. Im Glauben reich. Im Wort, gute Predigten habt ihr. Erbauung ist da. In Erkenntnis seid ihr reich. In allem Eifer seid ihr reich. Ja, sogar in der Liebe seid ihr reich. Darum wünscht er sich, dass noch ein Reichtum dazukommt. Reiche Freigebigkeit. Wenn Paulus heute nach Traunreuth käme und würde unsere Gemeinde, unsere Freikirche betrachten, was würde er sagen? Oh, ihr Traunreuther, seid in allem reich, im Glauben. Ihr glaubt an den Herrn Jesus. Ihr habt das Wort Gottes in der Hand. Stimmt, Paulus, hast recht. Wir glauben an den Herrn Jesus und wir haben auch das Wort Gottes. Wir haben Erkenntnis. Ja, wir verstehen, was Gott zu uns sagt. Sind wir auch reich? In allem Eifer. Naja, wir haben schon ein Herz für Gott. Und wir tun gerne viele Dinge für ihn. Ja, auch im Eifer sind wir reich. Und in der Liebe, ich weiß nicht, als ihr reingekommen seid, heute Morgen sind wir so nett begrüßt worden. Ja, man spürt Liebe unter den Geschwistern. Manche haben sich sogar geherzt und gedrückt. Wir haben uns wirklich gern. Ja, auch in der Liebe sind wir reich. Vielleicht sagt Paulus jetzt auch zu dir und mir, dann wünsche ich mir, dass etwas aus deinem Herzen überfließt. Dass etwas weitergeht von dem, was Gott an Reichtum in dich hineingelegt hat. Merken wir, es geht gar nicht um einen markigen Spendenaufruf, sondern Paulus will uns einfach zeigen, wie gesegnet wir sind, welch ein gesegnetes Herz wir haben dürfen und wie das Liebeswerk eigentlich aus uns heraus möchte, etwas für Gott zu tun. Warum? Weil Gott etwas für uns getan hat. Weil er etwas getan hat. Weil wir Erfahrungen mit ihm gemacht haben. Weil wir erleben durften, er hat uns reich gemacht. Nicht an Geld und Gaben, sondern reich im Herzen. Er hat so viel in uns hineingelegt. So wie Klaus es von dem Isaak berichtet hat. Überaus reich in Gott. Wie transportiert Paulus nun dieses Vorbild und diese Erkenntnis von den Mazedoniern zu den Korinthern? Wie schafft er es, diese Botschaft an die Korinther weiterzugeben, dass sie es verstehen? Paulus wendet sich nicht mit erhobenen Zeigefinger an die Korinther und gebietet ihnen, endlich mal reichlich zu spenden. Er empfiehlt vielmehr, ein wenig nachzudenken. Ein wenig nachzudenken über das Vorbild der Mazedonier und dabei einmal die Echtheit ihrer Liebe zu prüfen. So heißt es in Vers 8. Es geht nicht darum, Spendenrekorde zu brechen, sondern echte Liebe zum Vater im Himmel zu haben und zu vermehren. Als weitere Anregung empfiehlt Paulus den Korinthern, einmal darüber nachzudenken, wie der Herr Jesus war. Oh, der Herr Jesus war reich. Er war der Schöpfer der Welt, das Schoßkind beim Vater im Himmel. Er war der, dem alles gehörte. Aber er ist arm geworden. Ist eine Inflation gekommen? Ist irgendwas schiefgegangen im Himmel? Nein. Er hat ein freigebiges Herz gehabt. Er hat nicht nur seine Schätze aufgegeben, sondern er hat sich selbst gegeben. Für dich. Für mich. Damit wir reich würden. Vielleicht denkst du, diesen Reichtum im Herzen von dem, der da oben redet, den habe ich gar nicht. Hier ist die Antwort, wie man an diese Schätze bekommt. Der Herr Jesus Christus, Gottes Sohn, war reich und verließ den Himmel, wurde arm, wurde Mensch, ließ sich ans Kreuz nageln, damit du und ich reich werden können. Was ist der größte Reichtum, den wir haben können? Eine lebendige Beziehung zu Gott, einen Vater im Himmel, ein Liebesverhältnis zu Gott. Das ist Reichtum im Sinne der Bibel. Und ich kann dir versichern, das ist kein dummes Geschwätz. Das sind keine leeren Worte, sondern das ist etwas, was man erlebt haben muss, damit man weiß, was realer Reichtum ist. Paulus gibt den Korinthern einen Rat und sagt, bleibt nicht nur bei einem guten Vorsatz stehen, sondern schreitet zur Tat. Das sagt er in Vers 10 und 11. Beim Geben kommt es zwar auf die innere Haltung an, auf die Motivation, auf ein dankbares Herz, aus dem heraus das Geben geschieht. Aber wenn wir nur ein dankbares Herz haben und keine Tat folgt, wäre es schade. Nun, es scheint so ein bisschen gefunkt zu haben bei den Korinthern. Es gibt da welche, die haben eine gute Motivation. Die haben etwas entdeckt von dem Reichtum, den Gott in ihre Herzen gelegt hat. Aber die sind immer noch ein wenig skeptisch. Die sagen, Paulus, wir haben nicht so viel. Paulus, wenn wir geben, dann werden wir arm und andere reich. Und wir kommen in Bedrängnis. Paulus nimmt ihnen den Wind aus den Segeln und sagt in Vers 12, ihr müsst gar nicht so weit gehen wie die Mazedonier. Die Mazedonier spielten in der ersten Liga. Die haben über ihr Vermögen gegeben. Fang einfach mal an, klein Gott Danke zu sagen und ehre ihn mit dem, was du bist und hast. Geh kleine Schritte, steck dir die Ziele nicht zu hoch, sondern schreite einfach zur Tat. Kleine Schritte führen zum Ziel. Es geht nicht um die Höhe der Gabe, sondern um die Höhe deiner Liebe zu Gott. Geben soll nicht zum Ruin führen, sagt er in Vers 13, sondern soll einen Ausgleich schaffen. Geben und Ausgleich sind zeitlich begrenzt. Wer heute Geber ist, könnte morgen schon Empfänger sein. Wie schön zu wissen, dass wenn ich in Notlagen komme, Gott Geschwister benutzen wird, meinen Mangel auszugleichen. Es scheint so, als erfindet Gott hier die Kapitalversicherung. Das, was du auf die Himmelsbank einzahlst, das könnte dir zugutekommen, wird dir zugutekommen. Der Jesus selbst sprach schon davon, Schätze nicht auf dieser Erde zu sammeln, sondern empfahl sie, im Himmel anzulegen, wo es utopische Zinsen gibt, hundertfältig. Das müsste ungefähr 10.000% sein. Kann das sein? Sind diese Versprechungen nicht unrational? Gibt's sowas überhaupt? Paulus scheint Gedanken lesen zu können und erinnert die Korinther an die alte Geschichte in Israel. Als Israel durch die Wüste ging und sagt, schaut mal, wie es da war. Gott hat sie versorgt. Gott war der Geber aller Gaben und jeder konnte sammeln und konnte nicht reich werden dabei. Aber jeder konnte auch sammeln und war gut versorgt. Gott hat das Prinzip der Gleichheit auf seine Leute angewandt. Damals schon in Israel, auch heute in Korinth und heute hier in Traunreuth. Was nimmst du, was nehme ich mit aus diesem Text? Welche Anwendungen, welche Wahrheiten haben uns etwas zu sagen? Mir ist aufgefallen, dass Paulus 5-mal in diesem Abschnitt von Liebe oder Liebestat redet. Wohlgefälliges Geben wird durch Liebe zu Gott bestimmt. Wenn unser Geben so spärlich ist, liegt es vielleicht daran, dass ich das Geld mehr liebe als ihn? Woran liegt es? Liegt es vielleicht daran, dass ich mit meinem Geld mehr positive Erfahrungen gemacht habe als mit Gott? Diese Aussage ist provokant, aber ist sie nicht wahr? Das kann und darf eigentlich nicht so sein. Leider habe ich oft für die Wirkungen meines Geldes ein offeneres Auge als für die Wirkungen Gottes. Ich nehme oft wahr, was mein Geld vermag. Ich gehe in den Supermarkt und bekomme Essen. Und ich schreibe meine Versorgung meinem Geld zu. Und übersehe, dass meine Versorgung allein von Gott abhängt. Ich gehe zum Autohändler und kaufe mir ein wunderschönes Auto und habe Freude daran und denke, Freude bekomme ich durch mein Geld und vergesse, Gott schenkt mir Freude. Haben wir mit unserem Geld mehr positive Erfahrungen gemacht als mit Gott? Dann sollten wir die Augen öffnen. Dann sollten wir erkennen, wer wirklich der ist, der uns Erfahrungen schenkt. Bei den Mazedoniern hat Gott ein wenig Bedrängnis und Prüfung benutzt, damit sie wieder ihn erfahren haben. Ein wenig Not geschickt und plötzlich ist Freude in ihr Herz gekommen, weil sie Gott erlebt haben. Ich möchte ein Beispiel erzählen. Ich möchte euch fragen, vielleicht gerade ihr Männer, weil ihr ja meistens das Portemonnaie in der Tasche habt, warum liebst du deine Frau? Natürlich auch die Frauen können sich fragen, warum liebe ich meinen Ehemann? Du sagst, weil ich sie kenne und weil ich sie schätze. Man hat sich gegenseitig beobachtet, schon sein ganzes Leben lang. Man hat Erfahrungen gemacht, schöne und weniger schöne. Man hat Enttäuschungen und Freuden miteinander erlebt. Und das Ganze hat dazu geführt, dass man sich liebt, dass man an dem anderen festhält. Ja, man nimmt sogar die Schwächen mit hin und sagt, ich mag sie. Auch wenn du nicht allem entsprichst, wie ich es mir wünsche, aber in deiner Gesamtheit bist du eine Person, die mein Leben reich macht. Ich kann Erfahrungen mit dir machen. Ich habe Erfahrungen mit dir gemacht. Und diese Erfahrungen sind der Schatz meiner Ehe. Aus diesen Erfahrungen hat meine Liebe geschöpft und ich halte an dir fest. Wenn man ältere Ehepaare beobachtet, dann stellt man sogar fest, ihre Beziehung ist fester und reicher. Ihre Bindung ist belastbarer und inniger, wenn sie durch gemeinsame Prüfungen gegangen sind. Und wenn man Ehepaare beobachtet, die sich schon lange kennen, die schon lange miteinander gehen, wie zum Beispiel Tenny und Michael, dann stellt man fest, sie gleichen sich. Sie gleichen sich sogar. Man sieht, die beiden gehören zusammen. Sie sind eins. Kann man diese Wahrheit auf Gott und dich übertragen? Ich glaube, 1:1. Der Text fordert uns auf, durch das Beispiel der Mazedonier Erfahrungen mit Gott zu machen. Erfahrungen mit ihm zu machen, zu erleben, wie er eingreift in unser Leben, wie er Dinge regelt, wie er Dinge übernimmt, Versorgung, wie er Dinge schenkt, Freude. Und dann soll Liebe daraus resultieren. Und diese Liebe soll ein Werk haben. Sie sollte sich schenken. Wir würden niemals bei einem Liebespaar davon reden, dass sie die Verpflichtung hätten, sich zu lieben und ihrer Liebe Ausdruck zu verleihen. Jungverliebte suchen ständig nach Möglichkeiten, den anderen zu beschenken, ihm zu zeigen, ich habe dich lieb, ich habe Freude im Herzen, wenn ich dir begegne. So wird es auch bei einem Kind Gottes sein, das von seiner Liebe zum Vater im Himmel erfüllt ist und von ihm begeistert ist. Der Jesus war einmal in Jerusalem unterwegs oder in Israel unterwegs und ist bei einem Simon eingekehrt. Simon, ein reicher Mann. Er gibt ein tolles Abendessen und es sind lauter berühmte Leute eingeladen. Und es kommt eine Frau herein, eine stadtbekannte Sünderin. Sie kommt und wäscht Jesus mit ihren Tränen die Haare. Sie zeigt, ich hab dich lieb. Und dann greift sie zu ihrer Altersversorgung, einer kleinen Flasche wertvolle Narde, ein wertvolles Parfum, mehr als Chanel Nummer 5. Sie zerbricht's und schenkt es Jesus. Simon wird ein wenig unwillig und sagt: Was soll das? Siehst du nicht, wer diese Frau ist? Und der Jesus lenkt seine Augen auf das Wesentliche. Ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Der Zusammenhang von Erfahrung mit Gott in dieser Geschichte war es die Sündenvergebung. Liebe und Hingabe wird in dieser Geschichte auf wunderbare Weise erklärt. Nun denkst du, aber das Reich Gottes braucht doch Geld und die Freikirche Traunreuth lebt doch auch nur von Spenden. Wann wird in deiner Predigt endlich der Griff ins Portemonnaie kommen? Ich muss dich enttäuschen. Gott ist gar nicht auf deine und meine armseligen Euros angewiesen. Gott braucht unser Geld nicht. Das Reich Gottes und die Freikirche Traunreuth leben nicht von Geld. Das Reich Gottes und die Traunreuther Freikirche bestehen, weil Gott es will, weil er handelt, weil er der Herr ist. Wir leben von einer gesegneten Liebesbeziehung zum Vater im Himmel und seinem Sohn Jesus Christus, durch den wir gesegnet sind mit jeder geistlichen Gabe. Gott ist der Schöpfer. Der Herr Jesus hat das Weltall gemacht. Er hat das Gold gemacht. Er hat Silber gemacht. Er hat Schätze gemacht. Er hat die Edelsteine gemacht. Sie gehören ihm. Sollte er auf unsere wenigen Kupfermünzen angewiesen sein? Die Gemeinde in Mazedonien hatte das begriffen und war zu der Überzeugung gelangt, es ist eigentlich eine Gnade, wenn wir mit unseren bescheidenen Mitteln am Reich Gottes mitbauen dürfen. Ihre Liebe zu Gott und ihrem Herrn Jesus Christus suchte nach Möglichkeiten, sich auszudrücken. Und so flehten die Mazedonier dem Paulus an. Sie bettelten ihn an: Bitte, lass uns doch mit unseren bescheidenen Mitteln teilhaben am Reich Gottes, an dem Dienst, an dem Werk, was Gott auf dieser Erde tut. Ein Spendenaufruf war bei solch Gesegneten und Beschenkten völlig überflüssig. Solch eine Herzenseinstellung sucht Gott. Ein Herz, das aus Dank freudig gibt. Nicht nur Gaben, sondern zuallererst sich selbst. Denn solch ein Herz kann nur ein Herz sein, das Gott erlebt hat. Seine Vergebung, seine Fürsorge, seine Führung, seine Hilfe in Not, seine ganze Liebe. Ein solches Herz liebt. Ich möchte schließen mit einem Vers aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 8, wo es heißt: Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Amen.